Hi, wie sind's, Marjana und
Melanie mit unserem MMPP-Podcast.
für alle
Nicht nur für Führungskräfte oder für Pflegepersonal.
oder für Bürgermeister oder so oder ähnliches? Nein, einfach für alle.
Die positive Perspektiven ins Leben einbauen möchten.
Vielleicht weißt du noch gar nicht, dass du das willst, aber
Wenn du uns jetzt hörst, dann wirst du sehr wahrscheinlich wollen.
Hallo, liebe Melanie, schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Marjana, schön, dass du da bist.
Ja, da ist schon wieder nächste Folge vor uns heute. Und in dieser Folge, ich weiß es nicht, ob du das weißt, aber du spielst die Hauptrolle, meine Liebe.
Wow, okay, kein Druck, no pressure.
Ich hoffe, ich habe gerade keinen Druck aufgebaut auf dich. Aber ich freue mich total, meine liebe Melanie, dich über Thema sprechen, was für dich auch sehr wichtig ist und für dich als Expertin auch als eine von wichtigsten Themen, die du betreust, in deiner ganzen Geschichte schon betreut hast. Es geht nämlich um Burnout, um Zivilisationskrankheit. Da kommt mir schon gleich eine erste Frage in den Sinne. Woher weiß ich, dass ich einfach nicht müde bin? Oder woher weiß ich, dass das ein Burnout ist? Wie kann ich das unterscheiden?
Da kommst du ja mit der allereinfachsten Frage gleich zum Anfang. Nein, nämlich eben mit der schwierigsten. Was es auch so schwierig macht, habe ich ein Burnout oder bin ich nur erschöpft? Und tatsächlich inzwischen einigen Seminaren, wenn ich da mit den Teilnehmenden über diese einzelnen Phasen des Burnouts gesprochen habe und über das, was in diesen Phasen sich so zeigt, gab es schon mehrfach Menschen, die dann plötzlich sehr erleichtert ausgeatmet haben und gesagt haben, boah, ich bin echt froh. Bis gerade eben dachte ich, ich habe einen Burnout. Aber jetzt stelle ich fest, ich bin ja zum Glück nur erschöpft. Das ist tatsächlich diese große Schwierigkeit, dass wir das nicht ganz klar abgrenzen können, dass wir nicht klar sagen können, also bis dahin bist du nur erschöpft und ab dann hast du einen Burnout, sondern dass das ein in sich fließender Prozess ist, der natürlich auch in verschiedensten Modellen versucht wird, in einzelnen Phasen darzustellen. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass wir auch von einer Phase in die andere Phase immer mal wieder springen. Also sowohl in die Verbesserung als auch in die Verschlechterung. Und es dadurch wirklich schwierig ist, das klar voneinander abzugrenzen.
Ich kann mich damals erinnern, wo ich Burnout bekommen habe. Dann hat damals mein Arzt zu mir gesagt: Ja, Frau Kühne, das ist nur Erschöpfungsdepression. Und du hast jetzt, Melanie, erzählt, da gibt es verschiedene Stufen von Burnout. Welche Tipps kannst du uns geben als Zuhörer und auch mir, um zu prüfen, auf welchem Level befinde ich mich gerade? Oder bin ich überhaupt gefährdet? Oder bin ich total einfach nur müde, nicht geschlafen und deswegen fühle ich mich jetzt schwach? Wie kann ich das tatsächlich differenzieren, dass das jetzt schon was Ernstes ist?
Also inzwischen gibt es ganz gute Tests tatsächlich, wo man sich selbst testen kann und dann zumindest eine erste Einschätzung über den jetzigen Zustand bekommt. Da können wir auch gerne einen Test, den ich ganz gut finde, in unseren Shownotes verlinken. Und dann ist es so, dass wenn ich mich selbst beurteilen möchte, erstmal ohne direkt einen Spezialisten aufzusuchen, da kann ich bei mir selbst prüfen, wird es besser, wenn ich mal zur Ruhe komme? Das heißt also, wird dieser Zustand der Erschöpfung vielleicht dadurch besser, dass ich Wochenende habe und dass ich mich ausruhen kann, dass ich ausreichend schlafe, dass ich vielleicht auch gut für mich und meinen Körper sorge. Und wenn ich dann merke, dieser Zustand verbessert sich dadurch, durch diese ja relativ kleinen Interventionen, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass ich nur erschöpft bin. Und wenn ich aber merke, dass solche Interventionen nicht mehr ausreichen und dass vielleicht sogar auch ein längerer Urlaub nicht mehr ausreicht, um aus diesem Zustand der Erschöpfung und aus diesem Gefühl und aus diesen Symptomen herauszukommen, dann sollte ich tatsächlich mal einen Arzt aufsuchen und ihm diese Symptome schildern, in der Hoffnung, dass er dann nicht so was Doofes zu dir wie zu dir sagt, sondern dass er diese Schilderung dann ernst nimmt und sich da weiter mit beschäftigt.
Okay, gibt es noch anderes so Syndromen als nur körperlich, was Burnout angeht?
Ja, es gibt ja, habe ich gerade schon gesagt, diese verschiedenen Phasenmodelle. Und es gibt ein Sieben-Phasen-Modell nach Matthias Burich. Das finde ich am besten, weil es halt sieben Phasen hat und damit nicht so übermäßig groß ist, weil die anderen haben zum Teil 12 Phasen und dann wird es irgendwann unübersichtlich. Und bei diesem Sieben-Phasen-Modell nach Matthias Burich, da sind auch diese ganzen Symptome ganz gut beschrieben, die ich habe. Und zu Beginn eines Burnouts, also in den ersten Phasen eines Burnouts, da bin ich auch noch lediglich in der Erschöpfung und kann dem auch immer wieder entgegenwirken. Und da habe ich so diese typischen Erschöpfungssymptome, also Müdigkeit, gereizt sein, vielleicht auch schnell emotional werden, vielleicht sogar auch sowas wie körperliche Erschöpfung, dass die viel schneller eintritt, als ich das bei mir gewohnt bin. Dann gibt es Menschen, die plötzlich keinen Hunger mehr haben, oder es gibt diese Menschen, die plötzlich sehr viel Appetit haben, das ist dann nicht unbedingt Hunger, sondern das ist dann so eine Ersatzbefriedigung, die ich damit für meinen Körper schaffe. Vergesslichkeit ist auch eines der Symptome. Also wenn ich so merke, ich weiß schon wieder nicht, wo ich meinen Autoschlüssel gelassen habe, oder ich weiß schon wieder nicht, was ich einkaufen wollte, obwohl das nur zwei Sachen sind, dann, ne, darf ich mir da auch mal Gedanken drüber machen, wenn das halt wirklich gehäuft auftritt. Also wenn ich einmal vergesse, wo mein Autoschlüssel ist, keine Panik, das passiert. Aber wenn so regelmäßig ich feststelle, ich weiß nicht, wo ich Dinge hinlege, ich weiß nicht, ich vergesse Termine, Verabredungen, dann darf ich mich da mal intensiver mit beschäftigen. Und wenn ich dann tatsächlich weiter in diese Burnout-Phasen reinrutsche, dann ist es sogar so, dass ich nicht nur Symptome in mir selbst spüre, sondern dass auch diese Symptome für andere sehr spürbar werden. Also bis hin zu, dass ich in den Widerstand anderen Menschen gegenüber gehe und mich mit denen vielleicht anlege über Dinge, die ich normalerweise problemlos diskutieren konnte, da plötzlich dann herrisch werde oder wütend werde, oder auch, dass ich versuche, Kontakt zu anderen Menschen zu vermeiden. Also, dass ich so immer mehr mich in mich zurückziehe und auch immer mehr versuche, nur in meinem Zuhause oder nur in meinem Büro zu bleiben. Und bis dann eben hin, also in dann schon den wirklich tiefen Phasen des Burnouts, wenn ich schon die psychosomatischen Reaktionen erreicht habe, wo Menschen wirklich körperliche Krankheitssymptome entwickeln, die unter Umständen auf andere Erkrankungen hinweisen könnten auch, und sie zum Beispiel mit Verdacht auf einen Herzinfarkt im Krankenhaus landen, aber bei genauerer Untersuchung sich herausstellt, nee, mit dem Herzen ist alles in Ordnung. Und dann sollte im besten Falle natürlich der Arzt darauf reagieren, oder wenn ich darüber Bescheid weiß, dann sollte ich darauf reagieren. Wenn dann eigentlich körperlich mit mir doch alles in Ordnung ist, okay, Moment mal, dann müssen wir jetzt mal bitte genauer darauf gucken, warum ich plötzlich diese Symptome eines Herzinfarktes habe oder auch Symptome eines Schlaganfalls oder andere körperliche Symptome und zunehmende Krankheitsgefühle, die aufkommen, weil da bin ich dann schon in einer wirklich kritischen Phase unter Umständen eines Burnouts. Und dann die wirkliche Endphase, also in dem Modell nach Matthias Burich, die siebte Phase, ist dann die tiefe Verzweiflung. Und da sind Menschen tatsächlich an einem Punkt, wo sie manchmal dann an ihrem eigenen Leben zweifeln, an dem Sinn ihres Lebens zweifeln, wo sie unter Umständen sogar die Gedanken entwickeln, dass die anderen alle besser dran wären ohne sie, weil sie ja nur noch eine Belastung sind, was tatsächlich so weit führen kann, dass Menschen Selbsttötungsgedanken entwickeln. Und das ist natürlich eine Phase, das kann man sich ja vorstellen, wenn ich so tief verzweifelt bin, dann kann ich da auch mich selbst nicht wieder rausholen, weil dann bin ich so tief unten in diesem Burnout-Strudel gefangen, dass dann auch nur wirklich professionelle Unterstützung, am besten Aufenthalt in einer Klinik, die auf Burnout spezialisiert ist, mich da retten kann. Aber
Das
das ist
ist
natürlich ein langer, langer Prozess, bis ich da lande.
ja, und ich habe gerade sehr achtsam zugehört und schau mal, wenn Leute in Burnout sich befinden und die noch nicht genau wissen, dass die in Burnout sind, weil die eben so große Arbeitsbelastung haben, auch vielleicht in der Familie läuft nicht so, die Freunde sind irgendwie komisch und dazu müssen die noch auf sich aufpassen, die Symptome zu erkennen, um nicht sich irgendwie weiter einzuwickeln, sodass die nicht mehr aufstehen können. Also das ist so viel. Wie können wir hier oder wie kannst du hier die Leute unterstützen oder welche Instrumente hast du in der Hand, um das ein bisschen leichter zu machen? Wie, ist das überhaupt möglich, das leichter zu machen, dieser Prozess irgendwie ja zugänglicher oder achtsamer durchzugehen, wo die Leute schon trotzdem unter dem Druck sind, weil die so von außen Aspekte haben, die nicht stehen lassen.
Also du sagst etwas ganz, ganz Wichtiges, was auch mit der positiven Psychologie korrespondiert, dass wir gute Beziehungen brauchen, weil, ne, in den schon späteren Phasen des Burnouts können wir selbst gar nicht mehr erkennen, dass wir in einem Burnout sind, sondern da brauchen wir Menschen, die achtsam mit uns sind und die auch nicht nur achtsam auf uns gucken, sondern die auch mit einer großen Beziehung zu uns gucken und sagen, du gefällst mir in letzter Zeit nicht, du wirkst auf mich, ne, verändert, kann ich dich unterstützen, kann ich irgendetwas machen? Also ganz wichtig ist dann nicht zu sagen, du musst mal auf dich achten, das ist leider das, was ganz oft passiert, du musst mal mehr auf dich achten, weil das kann diese Person selbst gar nicht mehr, sondern tatsächlich die Unterstützung von außen anzubieten und zu sagen, was kann ich für dich tun? Wie kann ich für dich vielleicht für Entlastung sorgen? Ne? Wenn ich sehe, diese Person hat ganz, ganz viele Dinge, um die sie sich jeden Tag kümmert, dann einfach mal zu sagen, du weißt du was, ich komme heute Abend mit einem Topf Suppe bei dir vorbei und du musst dich um das Abendessen machen, einfach mal nicht kümmern. Und da muss ich dann als außenstehende Person unter Umständen auch damit rechnen, dass das vielleicht den Moment auslöst, in dem dann diese im Burnout befindlicher Mensch auch mal emotional wird und plötzlich das alles mal zeigt, was so in ihm tobt. Weil am Ende des Tages ist ein Burnout zu haben ein riesengroßer Kampf, der in einem tobt, wo wir körperlich massiv mit beschäftigt sind. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir am besten, das wäre meine Idealvorstellung, dass wir alle wissen, mit Erschöpfungssymptomen tatsächlich schon sehr bewusst umzugehen und sehr bewusst dann auch mal Stopp zu sagen und zu sagen, Stopp, jetzt ist das hier zu viel und jetzt muss ich mal gut auf mich achten, weil, ne, ich merke, ich erschöpfe mich. Und das ist, glaube ich, etwas, ja, oder für mich sogar das Einzige, was wirklich hilfreich ist, Menschen darin zu schulen, sich selbst zum einen gut wahrnehmen zu können und zum anderen auch andere gut wahrnehmen zu können und sich dann auch zu trauen, andere Menschen, die ihnen nahestehen, darauf anzusprechen. Und da meine ich nicht nur innerhalb von der Familie oder dem Freundeskreis, sondern auch im Unternehmen. Ne, mich zu trauen, auf eine Kollegin zuzugehen und zu sagen, Mensch, du wirkst in letzter Zeit so ernst, so kenne ich dich gar nicht. ist was mit dir? Möchtest du mit mir drüber sprechen? Und einfach damit die Tür aufzumachen. Nicht in der Erwartung, dass die Person sofort sagt, ja, um Gottes Willen, gut, dass endlich mal einer kommt, sondern einfach die Tür aufzumachen und vielleicht die Tür sogar mehrfach aufzumachen und immer wieder da auch Kontakt aufzunehmen und sich anzubieten. Also so wie wir beide das ja schon miteinander im kleinen Rahmen regelmäßig machen, dass wir sehr aufmerksam miteinander sind und dass wir, ne, uns gegenseitig ja schon die kleinsten Veränderungen ansehen, weil wir natürlich so geschult darauf sind, achtsam mit anderen Menschen zu sein.
Ja, das stimmt. Das ist so unsere Berufung, ne, kann man sagen. Und weißt du, worüber ich gerade nachdenke? Schau mal, vor allem wir Frauen, wir sagen immer wieder, ja, also so schlimm ist es gar nicht. Wir gehen weiter und dann noch eine Aufgabe und dann noch eine Aufgabe, noch jemanden zu entlasten. Und das schaffen wir schon. Ach, in einer Woche ist wieder ruhig, aber in einer Woche ist gar nicht ruhig, weil da kommen weitere Aufgaben. Und dann denken wir immer, ja, das machen wir. Und irgendwann, ich verstehe schon, dass diese Achtsamkeit und Aufmerksamkeit mit sich selbst sehr wichtiger Punkt ist. Aber wie komme ich dahin? Wie kann ich wirklich dahin kommen, dass ich das bei mir übe? Dass ich weiß, dass ich mich auf mich verlassen kann und dass ich das wirklich merke und mich schütze, ja? Wie kann ich das tun? Hast du Ideen?
Ich habe ganz, ganz viele Ideen. Also deswegen muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht die nächsten 3 Stunden in einen Redeflash komme. Und die, wie ich finde, wertvollste Idee ist tatsächlich, dass insbesondere wir Frauen, also es gibt natürlich auch Männer, die davon betroffen sind, aber wir Frauen sind da am meisten von betroffen, dass wir uns ja immer alles Mögliche aufladen und uns für alles Mögliche verantwortlich fühlen, dass wir lernen, uns als allererstes für uns selbst verantwortlich zu fühlen. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel, was wahrscheinlich jeder auch schon mal irgendwie gehört hat, nämlich im Flugzeug vorm Start kommen ja diese Sicherheitseinweisungen und dann wird gesagt, für den Fall, dass es zu einem Druckabfall in der Kabine kommt, fallen aus der Decke Sauerstoffmasken heraus und bitte setzen Sie sich zuerst diese Sauerstoffmaske auf, bevor Sie Kindern und anderen Menschen helfen. Und das ist so etwas, das hat sich zumindest bei mir total verändert, die Bedeutung von dieser Sicherheitseinweisung, seitdem ich mich mit diesem Thema Burnout und Erschöpfung beschäftige, weil es sagt genau das aus, was so wichtig ist. Ich kann anderen nur helfen, wenn ich mich um mich zuerst gut gekümmert habe. Also im Zusammenhang mit dem Druckabfall in der Flugzeugkabine, wenn ich meine Sauerstoffmaske nicht aufziehe und erst allen möglichen anderen Leuten helfe, tja, naja, im schlechtesten Fall bezahle ich das mit meinem Leben. Und das müssen wir uns, glaube ich, ja am besten jeden Tag bewusst machen, wenn es uns nicht schon bewusst ist. Ah ja, zuerst auf mich selbst achten und dann kann ich auf andere achten und nicht andersrum. Also ich, ne, nehme mich da selbst nicht aus. Ich habe das auch ganz viele Jahre genauso praktiziert. Immer erst alle anderen, alle anderen, alle anderen und auch mit diesem Gedanken, ja, ne, in 2 Wochen habe ich Urlaub und was weiß ich, in 3 Tagen ist Wochenende und mich immer so von einer Rettungsinsel zu anderen gehangelt, bis ich irgendwann selbst auch in der Situation war, fast in einer tiefen Stufe des Burnouts gelandet zu sein und festgestellt habe, warte mal, das geht so nicht. Ich muss verstehen und lernen, dass ich mich tatsächlich an erste Stelle nicht nur setzen darf, sondern setzen muss. Und das ist für viele, also wahrscheinlich gibt es jetzt einige, die jetzt zuhören, die sofort so einen inneren Widerstand spüren, weil ich kenne diesen Widerstand von mir früher. Was? An die erste Stelle? So weit kommt es noch und das ist doch egoistisch. Und das ist genau das, was wir als Kinder oft ja gelernt haben, also gerade wir Mädchen oder Frauen, ne? Nee, stell dich mal nicht so in den Mittelpunkt, kümmere dich erstmal um andere. Und was so ein festgefahrener Glaubenssatz in uns drin ist, von dem wir uns sehr gerne bitte lösen dürfen und wo wir gerne ein Umwandeln hinfinden dürfen zu, ich darf und ich muss mich an erster Stelle setzen, weil ansonsten bin ich für niemanden in irgendeiner Art und Weise hilfreich, schon vor allem nicht für mich selbst.
Ja, und vor allem, wenn wir dann sich so zurückziehen und auf uns achten, bedeutet nicht, dass wir auch die andere in Stich lassen, ja, weil diese eine schließt das andere nicht aus und gibt uns letztendlich, wenn wir diese Vorgehensweise so gehen, dass wir auf uns aufpassen, gibt uns so da zusätzliche Kräfte, die wir dann doppelt so stark auch einsetzen können, um anderen zu helfen. Du hast jetzt
Auf jeden Fall.
in deinem Beispiel hast du jetzt auch was Schönes angesprochen und da bin ich auch hängen geblieben mit meinen Gedanken. Das war nämlich Erholungsinsel. Was meinst du damit?
Ja, also Erholungsinseln, ne, sind so diese Momente, die wir im besten Fall im Alltag auch regelmäßig haben. Wo wir mal zu uns selbst wiederfinden. Also ich sage sehr gerne, wo wir mal innehalten, also wo wir mal kurz, ne, Stopp machen und sagen, so, warte mal. Und das ist auch eine total schöne Übung, die wir jederzeit im Alltag umsetzen können. Tatsächlich mal, egal wann es mir auch immer in den Kopf kommt, mal so ein bewusstes Stopp, warte mal, in uns selbst zu sagen und dann zu sagen, so, jetzt gucke ich mal gerade, wie ich hier stehe. Und dann mal so einen kleinen Bodycheck bei sich selbst zu machen, der in dem Fall auch die mentale Situation berücksichtigt und mal so zu gucken, wie geht's mir denn eigentlich gerade? Wie fühle ich mich? Fühle ich mich noch leistungsfähig oder fühle ich mich eigentlich eher müde und erschöpft? Okay, wenn ich mich müde und erschöpft fühle, wann kann ich denn heute für mich gut sorgen? Wann habe ich denn eine Pause? Und wenn ich mich noch total leistungsfähig fühle, mich aber auch zu fragen, okay, das wird jetzt für die nächsten 1, 2 Stunden noch so sein. Und habe ich dann dafür gesorgt, dass ich dann eine Pause habe? So wirklich dann mal Schritt für Schritt weiter durch den Körper zu scannen und zu überlegen, okay, und wie geht es mir denn eigentlich gerade mental? Bin ich wirklich noch leistungsfähig? Und wir denken immer, wir sind unendlich leistungsfähig, aber in Wirklichkeit hat die Neurowissenschaft inzwischen schon längst herausgefunden, dass unser Gehirn nach spätestens einer Stunde eine Pause braucht. Das heißt, wenn ich also eine starke, herausfordernde Denkarbeit zu leisten habe, dann kann ich mir auch von vornherein schon einplanen. Okay, ich mache jetzt eine Stunde ganz fokussiert, kümmere ich mich um dieses Thema und dann mache ich eine Pause. Und wenn ich jetzt gerade in diesem Bodyscan bin und feststelle, ich sitze hier seit 3 Stunden vor dem Computer und erstelle irgendwelche Unterlagen, alles klar, dann ist es jetzt Zeit für eine Pause. Und dann auch ganz konsequent zu sagen, ich mache jetzt eine kurze Unterbrechung. Und da reden wir wirklich von einer kurzen 5 bis maximal 10-minütigen Unterbrechung, die schon ausreicht, um dann wieder neue Energieressourcen zur Verfügung zu haben. Und so verhindern wir, dass wir uns auslaugen.
Sehr schön. Und kannst du dir vorstellen, dass auch zum Beispiel 10 Minuten in die Natur dann irgendwo, je nach Möglichkeiten, wenn wir in der Stadt sind, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein, aber wenn wir doch irgendwo sind, wo ein Park in der Nähe ist, so 10 Minuten irgendwo rauszugehen und laufen und einfach beobachten oder einfach sich hinsetzen und Augen zu machen, na, das ist wahrscheinlich auch eine gute Intervention, was fast schon ja, klingt, als ob das wirklich irgendwelche Maßnahme wäre und es geht in dem Sinne wirklich um ganz normale Spaziergang, ne?
Und es geht vor allem darum, dass jeder für sich herausfindet, was tut mir gut. Ne? Also wenn ich jetzt sage, hey, geht jetzt alle 10 Minuten nach draußen an die frische Luft und geht 10 Minuten lang spazieren, dann gibt es garantiert Menschen, die sagen, boah, spazieren gehen, nee, echt nicht. Ne? Und andere, die sagen, ja, juhu, spazieren gehen, super. Und
Ja.
genau das Gleiche gilt natürlich dafür, wenn ich sage, setz dich einfach 5 Minuten mal hin und mache mal gar nicht. Da gibt es bestimmt Menschen, die jetzt sogar schon ein kleines Gefühl von Panik haben, weil 5 Minuten nichts machen, weißt du, was das für eine Zeitverschwendung ist? Und andere sagen, hey, 5 Minuten, coole Sache, mache ich total gerne. Und deswegen ist es so wichtig und wertvoll, sich da selbst auch die Erlaubnis zu geben, ganz viel auszuprobieren. Und mal zu gucken, was sind so die kleinen Momente im Alltag, die zu mir persönlich passen, um da für mich gut zu sorgen. Und ich finde es zum Beispiel total fantastisch, einfach irgendwie ein paar Minuten nur da zu sitzen. Also wirklich nur da zu sitzen. Ich habe da nichts, ich habe da kein Handy, ich habe einfach nichts um mich herum, was mich ablenkt, sondern ich sitze nur da und lasse alles, was um mich herum passiert, einfach mal so auf mich wirken und so, ne, durch mich durch im Prinzip fließen, ohne bewusst an irgendwas hängen zu bleiben. Das ist aber etwas, was ich über viele Jahre gelernt habe, dass ich es heute gut finde. Ich fand es am Anfang auch ziemlich anstrengend, alleine nur 1 Minute da zu sitzen und nichts zu tun. Und das ist so die Anfangszeit, die jeder, der will, mal ausprobieren kann. Einfach mal 1 Minute da sitzen und nichts machen. Also kein Handy, kein Podcast hören, keine Musik, kein gar nichts. Einfach nur sein.
Sein, genau, einfach das Sein. Dieser Begriff kennen wir beide sehr gut, Selbstmitgefühl. Was denkst du, was für Rolle spielt Selbstmitgefühl in so Burnout, also auf diese Burnout-Treppen, sage ich so?
Eine ganz, ganz große. Also das kann ich nicht nur sagen, weil ich mich sehr mit dem Thema Burnout theoretisch beschäftigt habe, sondern weil ich es ja selbst auch erleben musste, durfte, ist ja immer so die Frage. Und Selbstmitgefühl wirklich von vornherein im Alltag für sich selbst immer wieder aufzubringen, ist eigentlich eine perfekte Burnout-Prävention. Weil wenn ich, ne, gut zu mir selbst bin und wenn ich ein gutes Gefühl für mich selbst habe und wenn ich dann auch zulasse, wenn irgendetwas nicht funktioniert hat, ne, nicht dann mich gleich zu maßregeln, sondern wenn ich zulasse, mir selbst Mitgefühl zu geben und zu sagen, das ist jetzt auch wirklich, wirklich blöd gelaufen hier und es fühlt sich gerade genauso an, wie es sich anfühlt. Und es ist vollkommen in Ordnung, dass es sich so anfühlt, so doof anfühlt. Und es gibt wahrscheinlich gerade unzählige andere Menschen auf dieser Welt, denen es ähnlich geht wie mir. Dann hat es nichts mit Rumjammern zu tun, sondern dann hat es etwas damit zu tun, dass ich gut zu mir selbst bin und dass ich mich selbst wahrnehme und dass ich dann aus dieser Selbstwahrnehmung heraus kommen kann mit einer Idee, wie kann die Lösung denn jetzt aussehen? Mache ich jetzt einfach weiter? Und wenn ich das kultiviere, dann kann ich natürlich großartige Ergebnisse erreichen, auch in der Prävention von Erschöpfung oder Burnout.
Ja, sehr wichtig, sehr wichtig. Ich kann mich auch erinnern an diese Zeit, wo ich Burnout hatte, in dem anderen, auf der anderen Skala, nicht diese, die du jetzt in Erfahrung gebracht hast, nur in diese größere Skala. Damals war ich, glaube ich, auch so auf diese 7. Level, wo ich mich tatsächlich schon isoliert habe. Und dann habe ich auch erkannt, dass auch in dieser Situation da hilft keine, die dir so richtig helfen kann, wenn du dir alleine nicht hilfst, ne? Aber wie ist das in einem Unternehmen zum Beispiel? Wie können sich so Mitarbeitende bei einer größeren Firma oder Unternehmen schützen, um nicht dazu zu lassen, dass sie in Burnout raten?
Da sind wir mal wieder bei unserem Lieblingsmodell der positiven Psychologie, nämlich bei PERMA, was auch einen wunderbaren Schutz vor Burnout bietet, wenn nicht das komplette PERMA erfüllt ist, sondern wenn Teile des PERMAs auch schon erfüllt sind. Also wenn ich zum Beispiel positive Emotionen bei meiner Arbeit empfinde und wenn ich gute Beziehungen zu meinen Kolleginnen und Kollegen und im besten Fall sogar auch noch zu meinem Chef habe oder wenn ich auch ne, ein Engagement habe, wo ich merke, das hat zeitgleich auch noch einen Sinn, für das ich mich da an das Thema, für das ich mich da engagiere. Und wenn ich dann auch noch feststelle, dass ich ja, ne, in alledem, was ich da tue, regelmäßig Erfolge erziele und die dann auch regelmäßig feiere. Also, und das muss keine große Party sein, sondern ne, das kann ja auch alleine nur so ein, hey, das habe ich richtig gut hingekriegt, sein. Dann kann ich schon sehr, sehr viel dafür tun, dass es gar nicht dazu kommt, dass die Menschen in meinem Unternehmen, in meiner Abteilung, in diese massive Erschöpfung geraten. Ne? Da bin ich vielleicht mal für einen Moment erschöpft. Also ich habe vor einiger Zeit ein Unternehmen begleitet, die hatten gerade ein ganz großes Projekt hinter sich. Und die haben dann gesagt, wir sind im Moment total kaputt, wir sind total erschöpft. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist ja auch vollkommen normal nach diesem großen, langen Projekt. Und ich hoffe, ihr habt jetzt eine Ruhephase, in der ihr euch erstmal wieder erholen könnt. Und dann sagten sie, naja, nicht so wirklich. Also das nächste Projekt steht eigentlich schon vor der Tür, das ist schon in Planung. Und ne, da dann vielleicht auch mal mit dem Chef ins Gespräch zu gehen und zu sagen, du Chef, bist du dir sicher, dass das jetzt wirklich gut ist? Dass wir jetzt sofort in dieses nächste Projekt reinstarten, wo wir gerade aus dem anderen Projekt rausgekommen sind. Also sich auch mal trauen, Dinge anzusprechen. Und ich glaube, das ist bei uns inzwischen gesellschaftlich manchmal fast schon ein bisschen schwierig, sich zu Beobachtungen wiederzugeben. Also auch wenn ich beobachte, dass mit dem Gegenüber irgendwas anders ist als sonst, dass ich das Gefühl habe, oh, du siehst aber heute müde aus. Also nein, keine Sorge, Marjana, du siehst nicht müde aus, aber mal zu sagen, du siehst heute müde aus, ne? Und dann einfach zu warten, was mein Gegenüber sagt. Vielleicht sagt mein Gegenüber auch, nee, das täuscht nur, um Gottes Willen, oh, hat meine Anti-Aging-Creme versagt. Oder das Gegenüber sagt, ja, das stimmt, ich habe heute Nacht nicht gut geschlafen. Oder das Gegenüber sagt, ja, das stimmt, ich habe nämlich seit 3 Wochen irgendwie echt schwierige Situation zu Hause. Und dann kann ich da natürlich ja auch als Kollegin und Kollege drauf reagieren. Also muss auch die Verantwortung nicht nur dem Chef zuschieben und sagen, ja, der Chef muss sich da ja drum kümmern, sondern kann natürlich auch im Sinne der positiven Beziehungen ein Stück dieser Verantwortung mit übernehmen und kann sagen, meine Kollegin, mein Kollege liegt mir so am Herzen, dass ich da drauf reagiere. Und wenn die Person mir dann erzählt, ich habe gerade so viel um die Ohren, dann vielleicht auch gemeinsam einfach mal zu gucken, kann ich irgendwas tun, was dich entlastet? Oder würde es dich schon entlasten, wenn du heute früher Feierabend machen kannst? Oder wenn ich morgen für dich den Dienst übernehme? Und Achtung, natürlich immer dran denken, ne? Nicht, ich lade mir noch mehr auf, als ich sowieso schon tragen kann, sondern nur dann anbieten, wenn ich wirklich selbst diese Ressourcen auch zur Verfügung habe.
Genau, adäquat dazu, was wir vorher gesagt haben, auf sich zu achten und nicht zusätzlich Ballast nehmen und irgendwo, genau, auf sich übertragen und dann alleine, weil das ist, ja, genau. Nee, das, ich weiß jetzt nicht. Ich hoffe, gerade jetzt auch die letzten Jahre und so, es geht doch um diese Work-Life-Balance und New Work. Und was denkst du, was sind deine Spekulationen? Wie wird das weitergehen mit dem Burnout?
Also meine Spekulationen und auch meine Beobachtungen dazu sind, dass in den Unternehmen, in denen es allen Beteiligten schon wichtig ist, wieder menschlich miteinander umzugehen, dass da das Burnout-Risiko auch viel geringer ist als in den Unternehmen, die immer noch denken, dass schneller, höher, weiter der einzige Weg sein kann. Weil wir müssen ja auch dem nochmal Rücksicht auch zollen, dass ja unsere ganze Technik um uns herum sich stetig verändert und das Ganze immer alles schneller macht. Also ne, das wird ja immer schneller, wie ich an Informationen rankommen kann und wie ich Dinge bearbeiten kann. Und dann ist es umso wichtiger, dass wir als Menschen da bewusst mit umgehen und zwischendurch auch mal das Ganze stoppen oder auf Pause stellen oder vielleicht sogar auch ausschalten. Und es gibt ja viele Unternehmen schon, die solche Konzepte zum Beispiel auch haben, dass sie sagen, zum Schutz unserer Mitarbeiter wird ab einem gewissen Zeitpunkt, ab einer gewissen Uhrzeit zum Beispiel der komplette Server abgeschaltet, damit die eben nicht mehr spätabends E-Mails bearbeiten oder damit die nicht mehr spätabends noch am Computer sitzen und irgendwelche Sachen fertig machen, sondern dass die eben auch auf ihre Ruhephasen achten. Und ich glaube, diese Kombination aus Menschlichkeit und aus dem Bewusstsein dafür, dass wir Technik steuern müssen und nicht die Technik uns, ist der einzige Weg, um zu vermeiden, dass wir alle in einem kollektiven Burnout landen.
Ja, weil das wäre eben das Schlimmste, was passieren kann, ne? Dass jeder nur die Augen zudrückt und immer weiter, schneller, höher, ohne darauf zu achten, was letztendlich alles verloren geht auf dem Weg und vor allem, dass wir uns alleine dann verlieren. Aber ich bin da auch zuversichtlich und was ich auch beobachte, ist das, dass immer mehr Leute wirklich auf sich achten und vielleicht gefällt es das auch nicht allen Führungskräften. Es muss auch nicht allem gefallen, denke ich immer. Ne? Das ist, es geht um eigene Gesundheit und dafür sind wir eins zu eins verantwortlich. Deswegen, ich denke schon, dass das gerade diese Umdenke, so globale Umdenke passiert und dass es schon besser wird. Ne?
Davon bin ich überzeugt und ich begrüße es zum Beispiel sehr, dieses Umdenken, dass die Menschen mehr auf sich selbst achten und bewusster mit sich selbst und ihren Ressourcen umgehen. Und ich finde, dass auch die positive Psychologie da einen großen Anteil uns noch dazu schenkt an Möglichkeiten, wie wir da ja, auch in der Zukunft gut mit umgehen können und wie wir in der Zukunft dafür Sorge tragen können, dass wir ja gesund bleiben. Also nicht nur körperlich, sondern auch mental gesund bleiben.
Ja, liebe Melanie, das wünsche ich uns allen, dass wir wirklich gesund bleiben, fit bleiben, dass wir auch mit positiver Psychologie weiter in die Welt gehen, um die zu streuen, ja, dass das so viele wie möglich Menschen erreicht und ja, dass auch die Ernte dann auch sammelt, ja, dass tatsächlich dieser Bewusstsein aufgewacht wird, auf sich zu achten, auf Gesundheit zu achten, denn ohne Gesundheit sind wir alle nichts, ne? Ja, vielen lieben Dank für diese schöne Folge, für deine alle inspirierte Ideen und deine ganze Wissen, die du aus dir jetzt rausgelassen hast an uns allen. Vielen lieben Dank. Und hast du noch vielleicht so letzte Abschlusswort zu, bevor wir unsere Klappe zumachen?
Ja, ich habe noch ein letztes Abschlusswort. Das kommt aber gar nicht von mir, sondern das kommt von der wunderbaren Sabine Askodom, die mal auf eine Karte gedruckt hat: Lerne von dir selbst zu schwärmen. Und das war's schon wieder für diese Folge vom MMPP-Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere uns und lass gerne eine Bewertung da.
Oder teile deine Gedanken und Anregungen mit uns auf LinkedIn.
Ganz genau.
Bis zur nächsten Folge.
Bleib neugierig.
Tschüss.
Tschüss.